Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast. Wir sprechen heute über viele Dinge. Wir sprechen natürlich über das 1:1 gegen Union Berlin, das enttäuschende 1:1. Wir sprechen aber auch über die Champions League Auslosung, die am 1. Oktober ist. Und wir sprechen natürlich über das Bundesliga-Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln, das in Köln stattfindet. Und wir, das sind Carsten Kellermann
und Yannick Sorgatz. Hi. Du sagst, wir sprechen über einiges. Wir probieren trotzdem heute einen Tick kürzer zu sein als sonst, denn es gibt diese Woche einen Sonderpodcast. Wir werden uns am Freitag noch einmal zu Wort melden, nach der von dir angesprochenen Champions League-Auslosung, denn alles, was wir jetzt dahingehend besprechen können, ist natürlich nur hypothetisch. Entscheidend ist in der Lostrommel.
Außer Lostrommel.
Auf dem Zettel. Ja. Und das werden wir dann am Freitag besprechen. Womit fangen wir an?
Ja,
mit dem nicht so schönen Thema.
Genau, wir fangen an einfach ganz chronologisch gehen wir vor. Am Samstag war Fußball im Borussia-Park, Bundesliga, erste Heimspiel. Und ja, ich würde mal sagen, es endete mit einer Enttäuschung. Denn es gab nur ein 1:1 gegen Union Berlin und wir waren uns ja also erstens Ergebnis tipptechnisch einig, dass Borussia dieses Spiel gewinnen wird und zweitens gehört das, glaube ich, auch zum guten Ton für eine Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach, Heimspiele gegen Union Berlin zu gewinnen, ohne wirklich respektlos dem Gegner gegenüber sein zu wollen. Und klar, Marco Rose hat weiterhin nicht alle Spieler an Bord, hat zwei reingebracht, von denen er sich mehr Wucht erhofft hat. Marcus Thuram, der dann auch getroffen hat, und Alassane Plea, der die besten Chancen hatte. Aber insgesamt war es dann doch ein bisschen zu wenig gegen, finde ich, gut organisierte und auch sehr keck aufspielende Köpenicker.
Ich saß vor dem Fernseher, du warst ja im Stadion und habe zwischenzeitlich gedacht, dass es ja auf meinen Tipp hinaus lief. Ich habe, glaube ich, gesagt, zweite Halbzeit 1-0 und dann spätes 2-0. Nur der zweite Teil davon fehlte nicht, also das Tor von Marcus Thuram, zweite Halbzeit nach einer Ecke, ja, wie auch, na, man kann, was heißt wie auch sonst, aber so viele Möglichkeiten aus dem Spiel gab es nicht bis dahin, nur dann fehlte, wie gesagt, das 2:0 und Union traf ebenfalls nach einem Standard, einer Kopfball-Bogenlampe genau zwischen den Scheitel von Lars Stindl und die Latte, der Scheitel war noch am Ball, der Ball an der Latte, aber fiel dann ins Tor. 1:1 durch Nico Schlotterbeck und das war's. 1:1.
Ja, das heißt wenig, zu wenig, wie ich finde, in dem Spiel. Vielleicht hätte man Patrick Herrmann dort stehen haben sollen. Der hat ja etwas hochgegeltere Haare als Lars Stindl. Vielleicht hätte es da gereicht, den Ball noch irgendwie
Yannick Westergaard
wäre gut gewesen. Der hat die Haare jetzt übrigens kurz, nicht mehr lang.
Ja,
das ist so ein Trend unter Yannick. Auf Yannick Sorgatz ist mit kürzeren Haaren zurückgekehrt, als wie er
geschoren
gegangen ist.
Geschoren ist er zurückgekehrt.
Die ganzen Yannicks haben keine Rolle gespielt, sondern tatsächlich in dem Spiel war es zunächst ein Markus und dann war es ein Nico, der das Tor traf und wie gesagt, also ich finde es schon enttäuschend. Ich fand vor allem enttäuschend, dass die Borussen dieses Spiel, was genauso geworden ist, wie es Marco Rose auch zu Recht vermutet hatte, eben sehr eng, sehr schwer, man musste sich reinbeißen, macht dann aber dieses Tor. Und da muss ich dann sagen, hatte ich mehr von Borussia erwartet. Also erstens, dass sie es schafft, diese Null zu halten und zweitens, dass sie es vielleicht auch schafft, dieses 2:0 zu machen und deinen Tipp dann in Stein zu meißeln, aber dann wurde gewechselt, wurde auf Fünferkette umgestellt, Borussia war viel zu passiv, hat kaum noch nach vorne irgendwas gemacht, hat den Berlinern im Prinzip die Räume geöffnet, nach vorne zu spielen, die können natürlich
die jetzt aber auch nicht den tödlichen Druck da aufgebaut haben. Nein. Also es plätscherte dann irgendwann so dahin und eigentlich dachte man ja dann reicht es halt, es gibt mal ein 1-0, aber das ist so ein Manko dieses Jahres, es gab ja erst 2:0 Spiele im Kalenderjahr 2020 und ja, das ist dann, um dann direkt phrasenhaft zu werden, auch was so eine Spitzenmannschaft dann in den Momenten, in den entscheidenden Mal auszeichnet. So ein Spiel, in dem wirklich nicht viel läuft, in dem man nicht so griffig ist und irgendwie auch nicht so aggressiv, wie man das sonst gerne hat, das dann einfach mal 1:0 zu gewinnen in der Favoritenrolle. Das ist Borussia nicht gelungen. Ich erinnere mich da im Februar an ein Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Da hat man sogar noch einen Elfmeter verschossen und bessere Chancen vergeben. Aber da fiel dann auch später Ausgleich nach dem Standard. Ja. Und dann steht man da Da ist natürlich die Drei-Punkte-Regel auch besonders streng. Wenn man führt und noch ein Gegentor kriegt, sind halt direkt zwei Punkte, die weg sind. Und ja, obendrein eben auch noch das gute Gefühl, das man sicherlich gehabt hätte, indem man den ersten Saisonsieg landet.
Ja, und wie gesagt, das ist absolut möglich gewesen. Borussia hatte sicherlich sogar weniger Chancen als Union Berlin, aber die besseren in der ersten Halbzeit zweimal Alassane Player, der gezeigt hat, wie wichtig er einfach vor dem Tor ist, weil er einfach immer in diese Möglichkeiten reinkommt. Wenn er etwas fitter schon gewesen wäre, er kommt ja aus einer langen Pause, hätte er möglicherweise dann auch einen der beiden Chancen genutzt. Das hat dann Markus Thuram gemacht, den man ansonsten allerdings natürlich auch noch anmerkt, dass er nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Riesenproblem für Gladbach offenbar, denn da war dann auch keiner, der diese Körperlichkeit hat ins Spiel bringen können. Klar, es waren jetzt Jonas Hofmann, Lars Stindl eher zwei Spieler, die über den fußballerischen Moment kommen. Dann, wie gesagt, Thuram, der noch nicht so fit war, der trotzdem Präsenz hatte auf dem Platz. Alassane Player, der auch seine Momente hatte, aber auch noch nicht so diese Dominanz auf dem Spielfeld entwickeln konnte. Später kam dann Hannes Wolf, der sich einfach auch noch schwer tut, ins Gladbacher Spiel reinzufinden. Hat einen Torschuss abgegeben, aber eigentlich konnte auch keine Gefahr. Patrick Herrmann kam sehr spät. Wäre vielleicht sogar eher der gewesen, dem man noch was hätte zutrauen können mit seiner Mentalität, mit seinem Borussenherzen. Also ja, es war insgesamt, war alles so ein bisschen seltsam an dem Tag. Und
dann auch noch die sehr gute Chance mit einer der letzten Aktionen des Spiels für Rami Benzebaini.
Ja.
Wieder nach dem Standard. Ja, es gibt Tage, da macht er den vielleicht auch. Passte dann aber ins Bild, dass es nicht das Happy End gab bei diesem Spiel, das halt 1:1 ausgeht. Borussia zum ersten Mal seit 5 Jahren die ersten beiden Ligaspiele sieglos. Damals wurden es 5, davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Aber ja, wir haben letzte Woche gesagt, Borussia darf und soll nicht ins Minus rutschen. Wir haben das an den Ergebnissen der vergangenen Saison gegen die jeweiligen Gegner festgemacht. Niederlage in Dortmund ist da auch passiert, kann also auch wieder passieren. Gegen Hoffenheim, gegen Union. Jetzt hast du mich schon so hier mir das eingenistet im Kopf.
Tabellenführer
TSG Hoffenheim. Ja, wir sprachen vorhin Bayern außerhalb dieses Podcasts.
Hat Borussia, drüber. Ich muss da ganz kurz dazwischengrätschen, hat Borussia ja diesen Nimbus weggenommen, die letzte Mannschaft gewesen zu sein, die den FC Bayern München besiegt hat. Was geblieben ist, ist noch, dass Gladbach die letzte Mannschaft ist, die gegen Schalke verloren hat.
Ja, das ist also da. Große Hoffnung auf Schalke.
Ja, man
dass
hofft
da
jetzt,
auch wieder mal was drin
mal
ist.
Irgendwer gegen Schalke verliert, damit auch das dann weg ist. Aber wie gesagt, Hoffenheim Tabellenführer 4-1 gegen die Bayern, was ja wiederum zeigt, dass diese Saison im Moment noch nicht so ist, dass da die große Stabilität drin ist.
Leitet ganz gut über, wenn wir mal jetzt Borussia Start auch so einordnen. Ja. Sieht man ja, Dortmund hat in Augsburg verloren, Leverkusen noch nicht gewonnen, Leipzig immerhin 4 Punkte. Aber ja, die Tabelle sieht nicht so aus momentan, wie man sie am Ende erwarten würde. Während es ja in den vergangenen Jahren häufiger schon mal so war, dass die Favoriten da direkt am Anfang loslegen und sich dann da auch gar nicht groß verdrängen lassen, bis auf wenige Ausnahmen. Aber man sieht oder bekommt einen kleinen Vorgeschmack auf das, was uns noch blühen könnte, auch später in der Saison, im Frühjahr vielleicht erst, dass da Sachen passieren, die wir jetzt noch gar nicht erahnen, dass da es Abstürze geben wird, die wir noch nicht erahnen oder Mannschaften hochkommen, denen man das jetzt noch nicht zutraut. Also ja, wenn man das immerhin mitnehmen will, es macht einen noch gespannter auf das, was da kommt diese Saison.
Ja, also es ist auf jeden Fall offenbar viel Offenheit in dieser ganzen Geschichte Bundesliga.
Offenheim.
Ja, und Hoffenheim profitiert im Moment davon. Borussia hat im Moment noch das Problem, dass sie einfach so diese Sachen, die in der vergangenen Saison ja durch die Verpflichtung von Trainer Marco Rose dazugekommen sind, die waren fast überhaupt nicht vorhanden in dem Spiel. So dieser ganz große Wille noch, das Spiel zu gewinnen. Du hast eben schon die Chance von Benzebaini angesprochen. Ich glaube, vergangene Saison wäre auf jeden Fall dieses späte Tor noch gefallen. Und jetzt schießt er den Ball halt irgendwie. Also im Bökelberg wäre er auf jeden Fall über die Nordkurve raus aus dem Stadion geflogen. Und ja, das sind so Dinge, da muss man erstmal schauen. Borussia ist noch dabei, sich zu finden. Einerseits, weil wichtige Spieler nach wie vor fehlen oder noch nicht richtig fit sind. Auch ein Hannes Wolf, der Neuzugang noch nicht richtig angekommen ist. Lars Stindl, Jonas Hofmann haben noch nicht diese wirklich tolle Form der letzten 3-4 Spiele der vergangenen Saison. Naja, und insgesamt ist es dann halt ein bisschen instabiler als vorher. Man ist anfällig. Man hat jetzt schon 4 Gegentore nach 2 Spielen. Also das hatte sich sicherlich der ein oder andere anders vorgestellt. Gegen Union Berlin auf jeden Fall -2 Punkte, auch in der Hans-Meyer-Tabellenrechnung. Daheim kannst du nur verlieren. Und wenn du dann nicht gewinnst, hast du mindestens 2 Punkte weniger. Also von daher kann man das jetzt, und das wäre dann die Max-Eberl-Rechnung, die er aufgemacht hat, der Vergleich zur vergangenen Saison, kann man in Köln nichts gut machen, denn da hat man ja gewonnen. Und
gegen Wolfsburg zu Hause auch nicht.
Genau.
In Mainz auch nicht.
Ja, also
sondern dann erst gegen Leipzig Ende Oktober wieder.
Also in der Max-Eberl-Kalkulation läuft Borussia jetzt einige Zeit bis Ende Oktober, dann bis zum Spiel gegen Leipzig, wenn es dann funktionieren sollte, diesen verlorenen Punkten hinterher. Und das zeigt einfach, dass also wenig Luft da ist, die man sich erlauben kann. Man hat einfach jetzt das erste Heimspiel nicht gewonnen. Das ist alles so ein bisschen seltsam, man weiß nicht genau. Fährt dann jetzt, wie gesagt, zum Derby nach Köln, aber dazu kommen wir ja später noch. Man geht auch mal jetzt gar nicht mit dieser ganz großen Freude an den Tag heran, wo sich dann auch die Champions League-Gruppen sortieren werden. Also das ist alles, was so in dieses Spiel hätte reininterpretieren können. Und das, obwohl wieder Zuschauer da waren. Und das ist das, was auch als Aspekt dazu kommt. Da hatte man doch gedacht, das würde nochmal einen extra Push geben. Nein.
Wie war es denn?
Ja,
also ich hab viel gehört und etwa so, wie ich es erwartet habe. Das, was war gut, aber es war halt nur ein Fünftel. So könnte man sagen.
Ich meine, man darf immer nicht, wir hatten ja vergangene Woche schon mal drüber gesprochen, nicht vergessen, dass 10.000 Zuschauer in anderen Zeiten oder auch in anderen Ländern gar nicht so unnormal sind. Auf jeden Fall fand ich, dass der Support zum Spiel gepasst hat. Man nennt das dann ja im neudeutschen Jugendlichen sprechen Oldschool. Denn es wurde sozusagen der Support ein wenig an dem, was auf dem Spielfeld passierte, ausgerichtet. Die Ultras waren ja nicht da. Sie kommen ja nur, wenn das Stadion wieder voll ist, zurück ins Stadion. Und die Fans, die da waren, haben sich wirklich viel Mühe gegeben, haben auch die Elf vom Niederrhein, die ja dann wieder die neue alte Hymne war, weil es ja den Rechtsstreit um die Seele brennt gibt, mitgesungen und waren auch wirklich gut dabei, haben die Mannschaft angefeuert. Aber das ist eben dieser Ansatz bei diesem Oldschool-Support. Als es dann Phasen gab, wo es eben nicht so war, wurde es dann auch mal merklich ruhiger. Es wurde immer versucht,
der berühmte Funke sprang nicht über.
Genau, und das haben die Borussen einfach nicht geschafft, die Leute dann so richtig zu begeistern. Ich glaube auch, wenn die Fans über 90 Minuten Dampf gemacht hätten, wäre das auch schon recht laut gewesen. Der Borussia-Park hat
ja... Kam auch immer mal rüber im Fernsehen,
genau,
also, das muss man schon sagen.
Und deswegen, also ich denke mal... die Fans haben ihr Möglichstes getan. Die Borussen hätten noch ein bisschen mehr machen können, um vielleicht auch noch mehr Stimmung zu erzeugen, zu entfachen. Aber insgesamt glaube ich erstmal, wichtig ist ja, es hat alles gut funktioniert, sowohl beim Einlass als auch beim Verlassen des Stadions. Die Abstände zwischen den Reihen haben gestimmt.
Genau, was wir da so gesehen und gehört haben. Man kennt ja doch einige Leute, die dann auf den Zuschauerrängen sind und Borussia hat die Fans gelobt für die Einhaltung des Hygienekonzeptes.
Ja.
Ich glaube, es hat schon sehr gut geklappt und man muss da keine Sorge haben, dass da im negativen Sinne nicht der Funke, sondern das Virus überspringt. Aber schon vernommen, dass es immer mal wieder Maskendisziplin noch ein bisschen Nachholbedarf bei einigen gibt. Es ist natürlich auch so, man darf diesen Mund-Nasen-Schutz hier abnehmen, wenn man isst, trinkt und raucht. Kann dem Ganzen natürlich entgehen, indem man die ganze Zeit isst, trinkt und raucht. Klar.
Aber das
war wirklich dann auch vereinzelt. Ist aber natürlich, so wie ich das vernommen habe, für Leute, die dann da sind und sich dran halten, irgendwie auch ein bisschen unangenehm, weil ich meine, es ist ja auch eine Sache der Solidarität, sich dann, das ist wie in Bus und Bahn, das ist wie in Kneipen beim Einlass oder auf den Toiletten, dass man sich dann daran hält. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, kann man auf jeden Fall ein positives Fazit ziehen. Und jetzt ist ja auch ein bisschen Zeit, um noch ein paar Schlüsse daraus zu ziehen, da das nächste Heimspiel erst am 17.10. wieder ist, gegen den VfL Wolfsburg.
Und das auch noch abends.
Spätabend.
Ein Nachtspiel sozusagen um 20.30 Uhr.
Was ist das Virus müde? Spät am Abend.
Möglicherweise. Ja, vielleicht
Leute. Ja, man denkt immer, die Kneipen schließen ja immer früh und das klingt dann immer so ein bisschen, als wenn das Virus nach 22 Uhr nicht überspringen kann.
So ungefähr ist es. Aber letzten Endes muss man dann eben schauen, was dann überhaupt ist. Es ist ja alles sehr wackelig. Das hat nichts mit Borussia zu tun, sondern mit dem generellen Corona-Zustand hierzulande, möchte ich mal sagen. Und mal schauen, wie sich das entwickelt.
Es bedingt ja auch ganz viel. Ich meine, die Champions League-Auslosung ist schon von Athen nach Nyon verlegt worden. Also sowas ist ja auch ungewöhnlich. Da wollte man mal was anderes machen und dann geht es jetzt doch zurück an den gerade von Auslosungen bekannten Standort Nyon, ja. Sonst schauen wir da eher selten vorbei. Wir waren auch noch nie da, zumindest nicht. Aber ja, auch wie gesagt, wenn wir jetzt mal darüber reden, was denn so attraktive Gegner und Gruppen für Borussia wären, weiß nicht, schwankt man ja auch aufgrund der ganzen Situation, was nun am besten wäre. Du bist, glaube ich, klarer Vertreter der Fraktion, so gut und attraktiv wie möglich, komme was wolle.
Genau, finde ich auf jeden Fall, denn dafür ist man ja in der Champions League. Das haben alle gesagt, das hat Marco Rose gesagt, die Spieler gesagt. Wir wollen uns mit den ganz Großen messen und dann sollen sie es auch tun. Und ich glaube auch nicht, dass das Borussia zum Nachteil kommt, denn die Mannschaft hat schon oft gezeigt, dass sie gerade gegen die Top-Mannschaften, außer es ist Borussia Dortmund, da wirklich ganz gut mithalten können. Und deswegen, ich musste so ein bisschen gucken und ich musste mich leider ein bisschen beschränken in meinem ganz freien Hoffen, Denken und Wollen, denn ich würde wirklich, wirklich gerne, hätte ich gerne Cristiano Ronaldo mal im Borussia-Park spielen sehen, doch er spielt ja nicht mehr bei Juventus Turin. Mit Juventus Turin, ich habe ihn mal schon gesehen beim Länderspiel Portugal gegen Luxemburg, da hat er sein 699. Tor geschossen, einfach ein Wahnsinnsspieler, der wahrscheinlich einer der professionellsten Fußballer, die es jemals gab und ein richtig großer Spieler und sowas, dafür guckt man natürlich auch als Fußballfan, der man als Reporter ja auch sein darf, dann die Champions League, aber macht mir Pott 3 so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung, deswegen würde ich aus dem Top 1 den Ex-Verein von Cristiano Ronaldo neben Real Madrid. Ja, das ist natürlich.
Top 3 macht den Strich durch die Rechnung, weil du da auch Italien willst.
Mannschaften aus dem gleichen
Land nicht aneinander zugelost
werden. Ganz genau, deswegen konnte ich ja auch nicht Borussia Dortmund in den Top 2 nehmen.
Nein, hast du gemacht sonst.
Spaß beiseite. Also Real Madrid einfach, ja, das ist wahrscheinlich der größte Verein der Welt, das muss man so sagen. Dieses ganze Mystische, was diesen Verein umgibt. Und Borussia hat ja schon beim FC Barcelona gespielt, da würde jetzt Real Madrid das natürlich nochmal abrunden und wir erinnern uns natürlich dann die Gladbacher eher mit Schrecken an die Mitte der 80er Jahre, als das größte Spiel dieses Jahrzehnts gehabt, das 5:1 im Rheinstadion und dann das Rückspiel mit 0:4 verloren wurde, die Borussen beim Reingehen ins Bernabeu-Stadion schon irgendwie von den Zuschauern bespuckt wurden und da eingeschüchtert wurden und dann da wirklich kläglich untergingen. Ich habe zuletzt mal mit Uwe Rahn darüber gesprochen, über dieses Spiel. Er sagt, ich habe keine Ahnung, was da los war. Es ging einfach, wir waren so klein plötzlich, so klein mit Hut. Und dann gab es das. Aber wie gesagt, das fände ich jetzt eine ganz tolle Sache, natürlich dann im Bernabeu zu bestehen. Madrid auswärts hat sich schon öfter mal Blößen gegeben. Da könnte ich mir vorstellen, dass sogar was geht im Borussia-Park. Also aus Pot 1 würde ich mir tatsächlich Real Madrid aussuchen.
Ich bleibe auf der Iberischen Halbinsel. Ich habe so ein bisschen überlegt, ich glaube, wenn man alle Borussen fragt, dann wird der FC Liverpool aus Top 1 am häufigsten genannt. Aber ich sage es mal so, ich würde es den Fans eigentlich nicht wünschen, dass es dieses Jahr der FC Liverpool wird. Da davon auszugehen ist, dass keine Auswärtsfans reisen dürfen in der Champions League, zumindest nicht in der Gruppenphase. Und das wäre dann doch echt hart, wenn da keine Borussia-Fans an die Anfield Road dürften. Deswegen heben wir uns das mal auf. Für spätere Jahre oder fürs Achtelfinale, Viertelfinale, was auch immer, aber ich denke vielleicht für spätere Jahre. Ich bleibe, wie gesagt, auf der Iberischen Halbinsel und entscheide mich für den FC Porto. Einmal, weil das, auch wenn es nicht, sage ich mal, Top 1 von Top 1 ist, ein attraktiver Gegner ist, hat schon zweimal die Champions League gewonnen, einmal die Champions League, einmal den Landesmeisterpokal, die Hacke von Rabah Majer gegen Bayern und 2004 dann auf Schalke gegen den AS Monaco. Ist eine schöne Stadt. Wer weiß, ob... Nee, auch da wird keiner hin dürfen, man hofft auch immer. Ja. Aber es ist zumindest kein Risikogebiet gerade. Aber wann immer wir das Wort Risikogebiet benutzen, sowieso immer unter Vorbehalt, das kann sich minütlich bis stündlich ändern. Aber meine Wahl aus Top 1 wäre der FC Porto. Ich hätte sonst auch mich für Juventus Turin entschieden, weil... ich habe Cristiano Ronaldo auch noch nicht spielen sehen. Lionel Messi habe ich damals nicht in der Champions League erledigt, sondern bei einem Ligaspiel Barcelona gegen Levante. Aber Cristiano Ronaldo fehlt noch. Man will ja doch immer die größten Vertreter einer Sportart, wenn ich so wie Dirk Nowitzki im Basketball, dann mal live sehen. Was ich leider auch nicht geschafft habe. Aber das ist ein anderes Thema. Gehen wir zu Top 2. Wer darf es da sein?
Ja, aus Top 2, da bin ich jetzt mal ganz britisch und sage Manchester United. Manchester City hat Borussia ja schon zweimal gehabt, aber United mit dem Theatre of Dreams, mit dem Old Trafford, das ist einfach ja, Fußballtempel, wahrscheinlich sogar einer, wenn nicht sogar der fußballerischste Fußballtempel, den man sich vorstellen kann. Einfach dieses Ganze, was auch dahinter steht an Geschichte. Damals das große Flugzeugunglück mit den Busby Babes, die Busby Babes selber als Mannschaft. Wir waren dort beim Vereinsmuseum, einfach ein ganz, ganz klassisches Vereinsmuseum mit Ausstellungsstücken, mit Trikots, mit Bällen, mit Pokalen. Ganz, ganz viel Emotionen und natürlich ein Raum, extra Raum für George Best. Also das ist einfach dieses Stadion, glaube ich, das ist absolut reizvoll. Haben wir übrigens auch viele Borussen gesagt, Matthias Ginter unter anderem. Christoph Kramer haben dort noch nicht gespielt, würden das vorziehen. Die Stadt Manchester sowieso eine Fußballstadt, Sitz des britischen Fußball- oder englischen Fußballmuseums. Großartige Bands kommen aus der Stadt, also eigentlich eine Stadt, die alles hat, was einen als Fußball- und Musikfan begeistert. Von daher, also United spielt ja gar in einem zweiten Stadtteil von Manchester, in Salford steht das Stadion im Übrigen. Und ja, also meine Wahl wäre ganz eindeutig Manchester United.
Wir beide sind da nicht United. Ich wieder ein bisschen eine niedrige Kategorie, gerade so in Top 2 gerutscht, Ajax Amsterdam. Aufgrund der starken Leistung der vergangenen Jahre, Europa League Finalist 2017, Champions League Halbfinalist 2019. Viele, viele dieser Spieler, die dabei waren, da verloren, aber immer noch natürlich mein Ajax, allein der Name, das ist ja auch eine der großen Marken des Weltfußballs, einer der großen Mythen. Allein, wenn wir mal über Johan Cruyff reden, der mittlerweile dem Stadion dort seinen Namen verleiht. Tolles Stadion auch obendrein. Auch da dürften wohl leider keine Borussia-Fans hinreisen. Ist jetzt gerade auch nicht Risikogebiet, aber wie gesagt, das alles unter Vorbehalt. Ja, fände ich aber ein interessantes Los. Und soweit ich weiß, gab es noch kein Duell mit Borussia im Europapokal.
Nein, das hätten übrigens beide Mannschaften dann tatsächlich gemeinsam. Denn auch United war noch nicht Gegner von Borussia Mönchengladbach.
Ziemlich interessant. Das Gefühl gibt es Vereine, die kommen dauernd.
Ja, also Twente war schon mehrfach, Twente Enschede, ja. FC Liverpool ja sowieso. Ja, aber deswegen, das wäre aus dem Topf. Na klar, Ajax ist immer, niederländische Mannschaften sind immer tolle Fußballmannschaften und Ajax gerade auch immer mit ihren jungen, noch heranreifenden Spielern, mutigem Spiel. Du hast Johan Cruyff erwähnt, er hat ja das Ajax-Spiel quasi erfunden, hat es dann in die Welt hinausgetragen. Es wurde nicht zum Weltmeister gekrönt, dieses Spiel, diese Mannschaft, aber was Ajax da einfach hat, dieses 4-3-3, dieses klassische, ja, das macht Spaß und definitiv beides sicherlich gute Lose, aber da würde mir United tatsächlich noch besser gefallen.
So, jetzt aber, hast du gesagt, du musstest dir wegen Italien Top 3 also offen lassen und deine Wahl ist gefallen auf. Es ist sehr italienisch geprägt, dieser Topf.
Genau, der ist sehr italienisch geprägt. Es sind drei italienische Mannschaften drin und da werden einige, wenn sich jetzt die Fußnägel hochdrehen, das Lazio ist dabei. Also es ist nicht Lazio, auf die ich dann setzen würde, sondern tatsächlich auf Inter Mailand und wenn es dann so kommen würde, dann würde ich auch sagen, sollte es doch gleich das erste Spiel am Dienstag, den 20. Oktober sein. Das wäre Fußballgeschichte pur, denn am 20. Oktober 71 gab es dieses unfassbare 7:1 gegen Inter. Dieses brachiale Spiel, das vielleicht beste Spiel aller Zeiten einer Gladbacher Mannschaft, in dem wirklich die Fußballwelt durchgeschüttelt wurde, wie bei so einer Schneekugel, alles auf dem Kopf stand und am Ende alles wertlos war, weil eine Blechbüchse einen italienischen Spieler zu Boden gestreckt hat und das Spiel annulliert wurde, Gladbach dann ausschied, weil es dann irgendwo in Berlin 0:0 nur spielte nach der Niederlage in Mailand. Also das wäre unfassbar, so eine Übereinigung.
Vielleicht nur, dass es genau 50 Jahre wären, es sind 49 dann, ja. Das fehlt noch.
Das würde noch fehlen, aber ich glaube einfach so, dass Inter auch dann in dem Topf schon auch der Gegner ist, der Borussia, also der größte Name. Das ist mal klar.
Ja.
Und ich würde einfach sagen, Inter Mailand, würde die ganze Geschichte dann abrunden.
Ich werde auch italienisch, wie gesagt, nicht ganz so klassisch, eher ein neuer Liebling der Fußball-Hipster und hat eine besondere Geschichte in der vergangenen Saison geschrieben, Atalanta Bergamo. Erstmal sportlich ein großes Überraschungsteam, Viertelfinale, um ein Haar ins Halbfinale gekommen, gegen Paris erst in der Nachspielzeit gescheitert und natürlich, gerade wenn wir über Corona reden, in diesem Jahr als Stadt einfach sehr, sehr gebeutelt, war so ein bisschen das, wenn man das so sagen darf, das Epizentrum der Pandemie, auch Sinnbild einfach für das ganze Leid, was gerade diese Pandemie über Italien gebracht hat. Ja, aber überragend in der Serie A, fast 100 Tore geschossen, Champions League Viertelfinale und vielleicht deshalb auch so ein bisschen Vorbild für Borussia, einfach ein sehr intensiver Spielstil, wenige große Namen, sukzessive aufgebaut, diese Mannschaft, unkonventionelle Herangehensweisen mitunter mal von Trainer Gasperini. Ja, deswegen dann nicht wie früher Borussia Barcelona, sondern vielleicht mal Borussia Bergamo. Wir wissen, dass Marco Rose sich das auch schon mal besonders angeguckt hat, ja. Wie die so spielen. Ja, würde ich gerne mal sehen, die beiden gegeneinander.
Ja, auf jeden Fall. Also er hat sogar richtig gehend davon geschwärmt, von dem Spielstil. Es ist auf jeden Fall oft schon Thema gewesen bei Borussia im Trainerstab. Da schaut man sich ja auch immer so an, was die Konkurrenz so macht, wo es neue Entwicklungen gibt, wo es neue Trends gibt.
Wenn man da so im Videoraum sitzt, denkt, was legen wir heute mal ein, was schauen wir uns an, so wie wir es dann kennen, so welche DVD man guckt oder welche Netflix-Serie. Auch dann heute mal Bergamo.
Genau, das ist so ein bisschen so wie vor einigen Jahren Tarantino zu gucken, wo dann einfach neue Sachen drin waren, wo ja auch viel geballert wurde und
viele Füße.
Ja, 100 Tore geschossen, aber 66 bekommen, das heißt also auch eine gewisse Offenheit hintenrum. Und das spricht natürlich eigentlich genau das, was Marco Rose ja auch ganz gerne hat, eben auf Tore ausgerichteten Offensivfußball. Borussias Offensive war deutlich weniger anfällig in der vergangenen Saison, aber die vorne die Offensive auch weniger produktiv. Mag natürlich auch ein bisschen mit der Ligastärke in Italien und Deutschland zusammenhängen. Ich glaube, dass in Deutschland ganz einfach die Konkurrenz breiter besser ist als möglicherweise in der Serie A, aber ja, also von den italienischen Mannschaften sind, glaube ich, alle drei nicht uninteressant. Lazio gab es halt schon mal und Lazio ist die unangenehmste wahrscheinlich, aber ja.
Aber du mit Real, United und Inter hast du ja auf jeden Fall Mannschaften, die seit 2008 alle auch mal die Champions League gewonnen haben, ja. Also das ganz hohe Regal, bei mir dann Porto 2004, wie gesagt, Ajax im Halbfinale, 95 Mal die Champions League gewonnen, Bergamo noch gar nicht so weit gekommen, keine große Europacup-Historie, aber das kann ja noch werden. Ja, letztendlich bleibt uns nur übrig zu sagen, entscheidend ist auf dem Loszettel am Donnerstag in Lyon.
Aus dem Lostopf.
Entscheidend ist aus dem Lostopf. Wir sind gespannt, was da rauskommt. Ab 17 Uhr das volle Programm bei uns auf RP Online, Live-Ticker, Einordnung der Gegner der Gruppe, Kommentare und wie gesagt eine Sonderfolge dieses Podcasts dann am Freitag, in der wir genau über diese Auslosung sprechen werden und wahrscheinlich über eine andere Gruppe als die wir uns jetzt gewünscht haben, wie das so ist.
Wahrscheinlich eine völlig andere.
Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns ja mal eure Wunschgruppe schicken, entweder auf unseren Social Media Kanälen @Fohlenfutter auf Twitter, Instagram und Facebook oder per Mail an fohlenfutter@rheinische-post.de und dann können wir vielleicht auch einen Sieger küren, der genau das bekommen hat, was er wollte am Freitag.
Genau, wir sprechen gespannt. Dann aber auch über das Derby gegen Köln am Samstag, das nächste Pflichtspiel der Borussen, eines, das auch sehr wichtig sein wird, aber wie gesagt, im Detail dazu, auch dann zur Aufstellung und auch zu unseren Tipps, gibt es dann am Freitag mehr zu hören und wir sind gespannt. Wir sind gespannt, ob wir so ein bisschen zumindest prophetisch unterwegs sind oder ob die Auslosung was total anderes ergibt. Bin auch mal gespannt auf eure Gruppen, die ihr da so schickt, die da so kommen, denn da hat ja jeder so seine Vorlieben und ich könnte mir vorstellen, dass da doch einige interessante Konstellationen kommen und am Ende wird es wahrscheinlich eine völlig andere.
Genau, ich denke, Fans, die tendenziell dann auch mal sich ein Spiel rauspicken und reisen oder vielleicht sogar alle machen, gibt es ja auch ein paar hundert in jedem Europacup, ja, die das machen, dass die dann vielleicht auch anders wählen als die eher sich die Spiele vom Fernseher anschauen. Wir sind gespannt und besonders gespannt auf die Auslosung. Mehr dann am Freitag.
Genau.
Bis dahin.
Bis dahin.
Ciao. Tschüss.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de